Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Herr Bundesjustizminister Dr. Buschmann, Sie haben einen Vortrag an der Universität Göttingen unter dem Motto 75 Jahre Grundgesetz, mehr Verfassung wagen gehalten. Was verstehen Sie unter mehr Verfassung wagen und warum ist das wichtig?
Naja, einmal muss man sagen, diese 75 Jahre Grundgesetz sind natürlich ein unglaublich fröhliches Jubiläum, weil wir seit 75 Jahren den demokratischsten, freiheitlichsten, auch wohlhabendsten Staat haben, den es hier auf deutschem Boden gab. Und ich mit diesem Motto mehr Verfassung wagen, möchte ich sagen, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was auch der Auftrag und der Geist dieser Verfassung ist, dass wir uns auch engagieren für den Frieden in der Welt, wie es in der Präambel heißt, dass wir solche Dinge wie Meinungsfreiheit, demokratische Beteiligungsrechte nicht nur als ein bloßes Recht auf zu verstehen, sondern dass wir uns als Staatsbürger auch beteiligen an öffentlichen Debatten, dass wir Demokratie lebendig machen. Und dann glaube ich, wenn wir den Geist unserer Verfassung immer wieder als Staatsbürger auch leben, dann gibt es keine Herausforderungen, und Herausforderungen haben wir ja viele in unserer Gegenwart, die wir nicht erfolgreich bestehen können.
Sie meinten in Ihrem Vortrag, dass das Bundesverfassungsgericht eine Innovation und ein Experiment war. Was meinten Sie damit?
Naja, als die Mütter und Väter des Grundgesetzes die Verfassung konzipiert haben, da standen sie ja unter dem Eindruck der schlimmsten Zivilisationsverbrechen, die durch den Nazistaat begangen worden sind. Und die haben sich überlegt, was kann man dagegen tun? Diese Generation war eigentlich von einem demokratischen Optimismus durchdrungen. Sie haben gedacht, eigentlich kann es nicht sein, dass es irgendwann im Parlamenten zu Mehrheiten kommt, die eine solche Barbarei errichten. So was Verrücktes kann nicht passieren. Und dann standen sie unter dem Eindruck, dass es doch passiert ist. Und dann haben sie sich die Frage gestellt, was kann man dagegen tun? Und dann haben sie ein Verfassungsgericht konzipiert, das mächtiger war als jedes andere Verfassungsgericht auf der Welt. Und wenn man natürlich neuen Boden betritt, wenn man eine solche Institution schafft, mit der es auch keine Erfahrung gab, anders als mit dem Parlament, das kannte man aus dem 19. Jahrhundert, hat man sich erstmal vorsichtig herangewagt, hat nur wenige Sätze im Grundgesetz dafür aufgewandt, hat dann gesagt, naja, die Details soll mal der Bundesgesetzgeber mit einfacher Mehrheit festlegen. Aber heute, nach 75 Jahren, wissen wir, es ist kein Experiment mehr, es ist ein gelungenes Experiment. Das Bundesverfassungsgericht hat ja unfassbar wertvolle Beiträge zur Verteidigung, Sicherung und Fortentwicklung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geleistet, sodass man heute, glaube ich, sagen kann, das Experiment ist gelungen. Und deshalb sollten wir die Erfolgsfaktoren, die dazu beigetragen haben, auch in der Verfassung abbilden.
Ein wichtiges Thema in Ihrem Vortrag war der Streit. Sie meinten, dass es einen Rückschritt in der Debattenkultur in Deutschland gibt. Wie meinten Sie das?
Naja, es gibt zwei Herausforderungen. Also erstmal will ich sagen, Freiheit heißt Konflikt. Wenn wir alle uns zubilligen, dass wir Individuen sind mit einer eigenen Meinung, dann ist es ganz normal, dass wir auch mal unterschiedliche Meinungen haben und dann müssen wir miteinander diskutieren, streiten, wie auch immer. Und da gibt es zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass der Streit abgleitet in eine persönliche Beschimpfung, weil wenn man sich persönlich schlecht behandelt fühlt, dann geht es irgendwann nicht mehr um die Sache, sondern geht man sich an die Gurgel. Das meine ich nicht mit demokratischem Streit, das meint immer Streit in der Sache, an der Sache, für die Sache. Und das andere ist natürlich, dass wir gar nicht mehr solche Debatten führen können, weil man so ein bisschen lustlos wird, weil man vielleicht auch keine Lust hat, sich argumentativ auseinanderzusetzen, weil das vielleicht auch anstrengend ist. Aber wenn wir in der Demokratie aufhören zu debattieren, dann lassen wir eine Tradition einschlafen, die bis in die Aufklärung zurückreicht. Weil das Erfolgsrezept Europas war immer, dass wir öffentliche Angelegenheiten auch öffentlich diskutieren, dass es unterschiedliche Thesen gibt, die sich widersprechen. Dann guckt man, welche überzeugt am besten im Diskurs. Und das machen wir dann. Und ich finde, das darf nicht passieren. Also wir müssen einerseits eine Streitkultur bewahren, die sich an der Sache orientiert und nicht versucht, den anderen als Person durch den Kakao zu ziehen. Und wir dürfen nicht in eine Situation geraten, dass wir streitmüde werden, sondern der ist der Treibstoff, der unsere Demokratie nach vorne bringt.
Sie sprachen in Ihrem Vortrag auch über das Rechtsverständnis von Wladimir Putin. Kann das internationale Recht wirklich Einfluss auf Putins Politik haben oder auf sein Rechtsverständnis?
Ja, zum Teil tut es das. Also Wladimir Putin hat natürlich Völkerrecht, internationales Recht gebrochen. Insofern ist er ein Rechtsbrecher, aber es gab eine Reaktion darauf. Der Internationale Strafgerichtshof hat sogar einen Haftbefehl ausgestellt und dann haben sich viele darüber lustig gemacht. Tatsache ist aber, dass Wladimir Putin seine internationale Reisetätigkeit deutlich reduziert hat. Zum BRICS-Gipfel nach Südafrika ist er nicht geflogen, hat er nur per Videokonferenz teilgenommen. Also er scheint schon zu merken, dass er da eine rechtliche Grenze überschritten hat und dass er mit Konsequenzen rechnen muss. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Jahrhunderte hat es geheißen, wenn die Waffen sprechen, schweigt das Recht. Wir leben in einer Zeit, in der wir dafür sorgen müssen, dass es heißt, gerade wenn die Waffen sprechen, muss sich das Recht Gehör verschaffen.